herzlich willkommen zum Podcast Lehrerinnenbildung und Schule im Rassismus. Eine Podcast-Produktion von den beiden Forschungsgruppen KONIE, Kontinuitäten und Neuformierung von institutionellem Rassismus in der Schule, sowie GRAAL, Gelingensbedingungen rassismussensibler Lehrerinnenbildung. Eine rassismustheoretische Untersuchung von Studium, Referendariat und Berufseinstieg. Mein Name ist Roja und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in GRAAL.
Hallo auch von mir, ich bin Sonja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt KONIE. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute begrüßen wir die Projektleitungen der beiden Projekte und ich würde euch einmal bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
Ja, hallo, Safira Schür mein Name. Ich bin an der Universität Bielefeld in der Fakultät für Erziehungswissenschaft und habe dort eine Professur für Rassismus- und Differenzforschung und leite das GRAAL-Projekt.
Hallo, auch von mir. Schön, dass wir heute zusammen diesen Podcast gestalten. Mein Name ist Anja Steinbach. Ich arbeite an der Universität Flensburg, habe dort die Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik des Primarbereichs inne und gemeinsam mit Magnus Frank, den ihr auch schon aus der ersten Folge kennt, leite ich das Projekt KONIE.
Schön, dass ihr da seid. Heute ist das Thema unserer Folge die Normalität des Rassismus und die Unzugänglichkeit von Schule und Lehrerinnenbildung für rassismuskritische Forschung. Genau, in der ersten Folge haben wir ja schon dargestellt, welche Forschungsinteressen von KONIE und GRAAL vorliegen. Darüber haben wir uns ausgetauscht und auch erklärt, was es sozusagen mit diesem Konstrukt der Nachwuchsgruppen auf sich hat.
Safira, Anja, könntet ihr mit Blick auf unser Thema heute kurz erklären, wie überhaupt diese Forschungsprojekte entstanden sind, in welchem politischen und gesellschaftlichen Kontext?
Ja, gerne. Ich kann ja mal anfangen und würde vielleicht damit anfangen, dass das gar nicht so einfach und eindeutig zu bestimmen ist. Ich würde mal einen Ausgangspunkt für diese Förderlinie, die Forschungsförderlinie und damit verbunden auch für die Projekte markieren. Und zwar gab es im Jahr 2020 wurde ein Bundeskabinettsausschuss eingerichtet zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Und für die Einrichtung dieses Kabinettsausschusses wird unter anderem auf die rassistisch motivierten Morde und Anschläge in Hanau verwiesen. Es wird auch auf den Mord an Walter Lübcke verwiesen, auf eine hohe Zahl an Straf- und Gewalttaten, die rassistisch oder rechtsextremistisch motiviert sind. Und das sind sozusagen Bezugspunkte, die dann zu der Einrichtung dieses Kabinettsausschusses geführt haben. Und das Ergebnis der Arbeit des Kabinettsausschusses ist ein Maßnahmenpaket mit insgesamt 89 Maßnahmen. Und die Förderlinie, über die auch unsere beiden Projekte gefördert werden, ist eben Teil dieses Maßnahmenpaketes. Und vielleicht wäre noch wichtig zu sagen, dass die Forschungsförderlinie den Titel hat Aktuelle und historische Dynamiken von Rechtsextremismus und Rassismus.
Genau, damals eingerichtet noch vom BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und jetzt sind unsere Projekte gewissermaßen verankert im neuen Ministerium, im BMFTR.
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Genau, und das ist vielleicht ja auch so ein formaler Rahmen, das sind bestimmte formale Elemente, in denen unsere Projekte verortet sind. Und vielleicht können wir noch sagen, mit der Förderlinie ist ja irgendwie ein Einsatz gemacht worden, ein wissenschaftspolitischer Einsatz auch, also bestimmte Forschung zu fördern, bestimmte Themen auch zu unterstützen, dass die gesetzt werden, Forschung in unterschiedlichen Bereichen. Und ja, das ist, wird viel auch als so eine Zäsur ja thematisiert, einfach weil das erste Mal ein bestimmter Topf, Bundesmitteltopf dann wirklich zur Verfügung stand, ganz explizit auch für Rassismusforschung. Das ist eben ein Novum und zugleich wäre vielleicht wichtig zu sagen, also du hast gesagt, das ist nicht so eindeutig bestimmbar, Anja, genau, das ist irgendwie ja der Punkt, dass wir mit dem, was da auf den Weg gebracht wurde, letztlich aber nur einen Moment haben, einen sehr spezifischen Moment, der auch zurückzuführen ist, glaube ich, auf die Arbeit von Kolleginnen, die 20 Jahre lang schon auch rassismuskritische Forschung machen, die eben viel auch sich auseinandergesetzt haben, auch mit politischen AkteurInnen, um irgendwie deutlich zu machen, wie wichtig es ist, Forschung zu Rassismus auch machen zu können, Strukturen zu haben, Förderungen zu haben. Und vielfach ist aber diese Forschung lange eben nicht unter dem Rassismusbegriff auch gemacht worden. Ganz viele andere Begriffe haben auch eine Rolle gespielt. Und das hat sicher mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen zu tun. Und dass es da einen Moment gab, an dem sich da auf jeden Fall erstmal eine Veränderung abgezeichnet hat.
Ja, und vielleicht nochmal mit Blick, Anja, du hattest es ja gerade schon gesagt, mit dem Maßnahmenkatalog und den 89 Maßnahmen, dass das vielleicht auch nochmal besonders ist oder zu nennen ist, dass eben mit dieser Einrichtung der Förderlinie zu Rassismusforschung, Rechtsextremismusforschung eben auch sozusagen wir jetzt hier mit unseren beiden Feldern, nämlich der Schule und der Lehrerinnenbildung, so den Bildungsbereich haben, aber dieser Maßnahmenkatalog schon sozusagen auch breit gedacht war im Sinne von auch anderen, andere Handlungsfelder in den Blick zu nehmen, wie beispielsweise das Gesundheitswesen, die Polizei, den Justizbereich, auch da vielleicht nochmal so eine Markierung eben dieser Förderlinie.
Vielleicht lässt sich da auch noch, und das ist gerade schon angeklungen, nochmal so explizit auf ein Spannungsfeld verweisen, dass wir nämlich einerseits, und das zeigt sich vielleicht auch in so Pressemitteilung zu der Einrichtung des Kabinettsausschusses, aber auch in der Bekanntmachung der Förderlinie, dass wir es so mit so einem Spannungsfeld zu tun haben. Einerseits der Veraußergewöhnlichung von Rassismus und gleichzeitig aber eben auch schon, wie Safira gerade gesagt hat, ist eine lange und breite Forschungstradition auch im deutschsprachigen Raum gibt, die eben auf die Normalität, die Normalisiertheit von Rassismus, die historische Entwicklung von Rassismus verweisen. Und das wäre, glaube ich, auch so ein zentraler Punkt, der für uns und unsere Projekte relevant ist.
Wenn du das jetzt so sagst, Anja, wird mir nochmal deutlich, wie sehr dann eigentlich die Bekanntmachung selbst auch bestimmte Auseinandersetzungen, gesellschaftliche Auseinandersetzungen zum Ausdruck bringt. Ja, also die Perspektive zu sagen, Rassismus ist etwas, was wir an bestimmten Orten oder in bestimmten Taten identifizieren, und die Perspektive, die eben deutlich macht, wir müssen viel grundlegender über die gesellschaftlichen Strukturen sprechen und dass das ein Ringen ist in gewisser Weise. Also, dass da deutlich wird und das an vielen Stellen deutlich wird.
Und in der Bekanntmachung zu der Förderlinie tauchen schon so Begriffe wie Alltagsrassismus und institutioneller Rassismus auch auf. Und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt, sozusagen die Frage danach, wo Rassismus eigentlich zu verorten ist, wie er sich zeigt, auch eben die unterschiedlichen Ebenen, die strukturelle Ebene, institutionelle Ebene, aber eben auch die Ebene der Interaktionen, der konkreten Handlungen in den Blick zu nehmen. Da zeigen sich, glaube ich, unterschiedliche Thematisierungsformen von Rassismus und aber eben spezifisches Rassismusverständnis, das für uns und unsere Projekte relevant ist.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, und es ist irgendwie an vielen Stellen, glaube ich, angeklungen schon in diesen ersten Minuten und eigentlich auch mit dem Titel dieser Folge, dass es vielleicht ein zentraler Aspekt ist in diesem Ringen um die Perspektive auf Rassismus, die Projekte sich ja ganz deutlich verorten, auch nochmal in der Auseinandersetzung mit Rassismus. Zum Beispiel bezogen auf Gral als etwas Konstitutives für Lehrerinnenbildung beispielsweise. Also wo es wirklich darum geht zu sagen, Lehrerinnenbildung ist auch und Professionalisierung angehender Lehrerinnen ist durch Rassismus mitstrukturiert. Und es ist nicht verortet in ganz spezifischen Situationen oder alleine dort zu verorten, ohne diese dethematisieren zu wollen, sondern Lehrerinnenbildung ist verwoben in Rassismus und strukturiert darüber, auch ganz grundlegend, und das ist ein Blick auf Lehrerinnenbildung, der eben etwas anderes vielleicht dann auch zum Gegenstand der Analyse macht, als eben Rassismus als etwas, was durch einzelne Äußerungen zum Beispiel in die Lehrerinnenbildung hineinkommt.
Man könnte vielleicht sagen, das, was die beiden Projekte eint, ist eben ein Rassismusverständnis, mit dem Rassismus eben nicht so sehr als außergewöhnliches Ereignis als Einstellung oder als Vorurteil verstanden wird, sondern wie Safira gerade schon angesprochen hat, als ein gesellschaftliches Verhältnis, das auf ganz unterschiedliche, vielfältige Weise eben auch in Institutionen wie der Schule zum Vorschein kommt. Und wir würden vielleicht aus der Konia-Perspektive sagen, dass Rassismus ja gerade deshalb so wirkmächtig ist, eben weil er normalisiert ist und weil er gerade in der Schule als Bildungsinstitution, die ja sehr grundlegend eigentlich an so Maximen wie Gerechtigkeit, Chancen, Gleichheit, Inklusion und so weiter ausgerichtet ist, eben auch in einer Weise normalisiert ist und in den Strukturen, Routinen und Abläufen, auch in den professionellen Deutungen von Lehrkräften und anderen AkteurInnen von Schule zum Ausdruck kommt.
Was halt in euren Erläuterungen jetzt auch deutlich wird, dass wir mit einem Rassismusverständnis operieren, das davon ausgeht, dass es kein Außerhalb von Rassismus gibt, dass wir alle in verschiedenen Ebenen, verschiedenen Dimensionen darin involviert sind, unsere Wissensbestände davon geprägt sind und dass es dann auch in unseren Forschungsprojekten nicht darum geht, den, die Rassistin zu entlarven oder identifizieren, sondern untersuchen, welche Dynamiken, welche Mechanismen eigentlich greifen, dass Rassismus relevant wird, ob jetzt in der Schule, im Klassenraum, ob in der Lehrerinnenprofessionalisierung. Und mit diesem Verständnis wird auch dieses gesamtgesellschaftliche Problem Rassismus ja auch in diesen Förderlinien als so eine Form von Auftrag anerkannt, das zu untersuchen. Und andererseits, das hattet ihr jetzt auch schon angesprochen, findet ja eine Verausergewöhnlichung von Rassismus statt. Also selbst in der Förderlinie, in dem es mit den extremistischen Handlungen und Morden in Hanau thematisch wird zum Beispiel. Und in welchem Zusammenhang steht denn jetzt dieses Spannungsfeld zwischen Normalität und Verausergewöhnlichung von Rassismus mit Blick auf das, was in unseren Projekten passiert?
Also wir haben in der ersten Folge schon angedeutet, dass wir im Projekt Konia eben teilnehmend in Schulen sind, an unterschiedlichen Schulen sind und auch dort teils mit offenen Armen und genau, ihr seid ja irgendwie vom Rassismus-Team, schön, dass ihr da seid, bis hin zu, genau, hier kommst du eben nicht rein, weil ich habe, also hier wirst du nichts finden oder geh sozusagen in bestimmten Klassen hin, zu bestimmten SchülerInnen hin, weil sie dir erstmal A, etwas erzählen können über Rassismus oder weil sich Rassismus eben sozusagen an diesem Ort oder in dieser in dieser Klasse sozusagen zeigt. Also dass auch sozusagen unser Bewegen im Feld mit diesem Titel, mit dem Blick, sich mit der Normalität des Rassismus zu beschäftigen, das Feld antwortet, wo ich hingehen soll, wo ich meinen Blick hinrichten soll, wo ich zuhören soll, weil da gerade Begrifflichkeiten fallen, die sozusagen offensichtlich oder scheinbar relevant sind für euer Forschungsprojekt. Und deshalb bewegst du dich da bitte sozusagen hin. Und dann verlangt es auch ein widerständiges Handeln von uns, dass wir uns natürlich irgendwie leiten von dem Feld, aber auch eine widerständige Praxis zeigen, indem ich eben nicht in die Klasse gehe mit dem vermeintlichen Rassismusproblem.
Ja, und nochmal zu deiner Frage, Roja, und dem Verhältnis der Verausergewöhnlichung und der Normalität oder Normalisiertheit von Rassismus zeigt sich, glaube ich, für unser Projekt auch, und das gerade schon so ein bisschen angeklungen mit dem, was Sonja beschrieben hat, dass es im Feld selbst ja ein bestimmtes Rassismusverständnis gibt oder vielleicht auch die Annahme, da kommen jetzt die Personen aus dem Rassismusforschung-Projekt und jetzt wird irgendwie geguckt, wo und an welchen Stellen oder bei welchen Personen oder welchen Handlungen Rassismus eigentlich verortet werden kann. Und ich würde sagen, dass das so eine Herausforderung ist, auch in der Kommunikation mit Schulen, dass es uns eben nicht darum geht, also wie auch in der Rassismuskritik ja immer wieder thematisiert wird, TäterInnen zu identifizieren und irgendwie ein Urteil über ihr Handeln zu sprechen, sondern wir uns eben mit dem Alltagsgeschehen in Schule, mit den ganz selbstverständlichen Abläufen, den Einteilungen, den Adressierungen, auch in dem weitesten Sinne mit den schulischen Atmosphären oder Atmosphären in schulischen Räumen beschäftigen. Und da merkt man, glaube ich, auch, dass das in der Kommunikation mit den AkteurInnen im Feld auch in Form von Fragen vielleicht deutlich wird. Also wenn beispielsweise gefragt wird, glaubt ihr denn, dass ihr bei uns an der Schule findet, wonach ihr sucht, wenngleich wir immer wieder bemüht sind zu kommunizieren, dass es eben nicht um ein Suchen und ein Inspizieren in dieser Weise geht.
Ja, und ich glaube, das Zentrale ist ja, dass das, was uns in den Forschungsprojekten begegnet, eben das Allgemeine ist. Also es ist ja nicht verwunderlich, dass wir auf ein Feld, also dass wir mit einem Feld irgendwie konfrontiert sind, in dem eben die Thematisierung von Rassismus in der Weise zentral auch dominant ist, wie sie in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in den postnationalsozialistischen Verhältnissen im bundesdeutschen Kontext eben zentral gesetzt ist. Also dass Rassismus als die Einstellung Einzelner, als das Fehlverhalten Einzelner in zentraler Weise thematisiert wird oder eben als, wenn wir auf die Spitze des Eisberges schauen, sozusagen die rechte Gewalttat. Und das ist etwas, was sich widerspiegelt in der Weise, wie wir in der Forschung bestimmten AkteurInnen begegnen, in der Weise, dass zum Beispiel sich bestimmte Personen als Interviewpartnerin überhaupt entwerfen, also als diejenigen, die etwas zu dieser Forschung zu sagen haben und gleichzeitig sich einige Personen als die entwerfen, die wahrscheinlich eher nichts dazu zu sagen haben, weil es eben in dieser Logik verbleibt, dass Rassismus bestimmte Personen betrifft, an bestimmten Orten ist, in bestimmten Taten, in bestimmten Situationen verortet werden kann und nicht für uns alle eine relevante Ordnung ist, in der wir uns bewegen, ob wir nun wollen oder nicht und die wir reproduzieren, ob wir nun wollen oder nicht. Und für die Lehrerinnenbildung ist da natürlich ein ganz bedeutsamer Punkt, dass wir in dem Forschungsprojekt eben auch vielleicht so eine Perspektive schnell triggern, dass wir Lehrerinnenbildnerinnen eben identifizieren wollen als diejenigen, die es schlecht machen oder dass wir versuchen wollen, eben ganz konkrete Praktiken oder Situationen zu identifizieren, in denen Rassismus bedeutsam wird und dass damit irgendwie gerade dieses allgemeine gemeinsame Verständnis davon, wir analysieren gesellschaftliche Felder, analysieren unterschiedliche Zusammenhänge mit der gemeinsamen Idee Rassismus als etwas, was uns alle angeht zum Beispiel und in das wir alle in unterschiedlicher Weise natürlich involviert sind, dass das etwas ist, was nicht der gewöhnliche Begriff ist schwer, aber was einfach nicht in der Weise thematisiert ist. Und wenn wir da irgendwie auf 50, 60, 70 Jahre zurückgucken, eben auch immer noch sehr, sehr wenig in den Blick gerät.
Und es macht ja auch was aus, wenn wir unser Projekt vorstellen und den Titel nennen, Gelingensbedingungen rassismussensibler LehrerInnenbildung. Also alleine dieser Zugang zu dem Feld, zu AkteurInnen, zu Schulen, zu Ministerien, wenn wir mit unserem Projektnamen kommen, ist schon eine Analyseebene. Das heißt, die Analyse fängt nicht dann an, wenn wir schon Interviewtexte haben oder teilnehmende Beobachtungen und Protokolle haben, sondern wie ist eigentlich überhaupt die Möglichkeit, einen Zugang zu bekommen oder wo sagt die Verweigerung des Zugangs zum Feld etwas darüber aus, was für ein Rassismusverständnis zirkuliert und gesellschaftlich immer noch deutungsmächtig ist.
Ja, und wo zum Beispiel über Rassismus gesprochen werden darf, kann oder inwiefern das etwas ist, was eine Irritation bis hin zu dem Moment erzeugt, dass ich mich vielleicht nicht sichtbar machen möchte als eine Person, die über Rassismus spricht, weil das könnte so verstanden werden, als würde ich irgendwie einzelne Personen diskreditieren wollen. Also es ist gewissermaßen kein Selbstverständnis davon, in die Felder eingeschrieben zu sagen, wir können über Rassismus sprechen, weil es ist grundlegend.
Ich würde sagen, dass das auch etwas ist, was sich bei uns in dem Konia-Projekt ganz deutlich gezeigt hat, dass sozusagen die Forschung nicht dann beginnt, wenn wir quasi die Schule betreten, das erste Beobachtungsprotokoll anfertigen oder das erste Interview führen, sondern gerade diese Frage der Zugänglichkeit oder auch Unzugänglichkeit von Schule schon hochgradig relevant ist für unsere Forschung, unser Forschungsinteresse, den Gegenstand des institutionellen Rassismus sozusagen. Und sicherlich ist es einfacher mit sozusagen dem Logo eines Bundesministeriums und mit einem Projekt, das sozusagen staatlich gefördert wird, sich an Schulen zu wenden und heranzutreten. Gleichzeitig merken wir, dass wenn wir mit dem Projekttitel an Schulen herantreten, wo ja institutioneller Rassismus auch im Titel auftaucht, es ganz vielfältige Formen des darauf Reagierens, also auch eine große Offenheit von Schulen gibt, Rückmeldung ist ein absolut wichtiges Thema, gleichzeitig aber auch unterschiedliche Formen von Skepsis oder eben auch zuweilen ganz deutliche Ablehnung, die hervorgerufen wird. Und ich würde sagen, da zeigen sich auch schon so Unterschiede, je nachdem, an welche Schulen oder auch Schulformen wir uns eigentlich wenden. Also es ist, glaube ich, schon interessant und auch ein interessanter Aspekt unserer Forschung, dass wir sehen, dass es gar nicht so einfach ist, mit so einem Rassismusforschungsprojekt an ein Gymnasium zu kommen. Dass wir sehen, dass gerade die Schulen, Gemeinschaftsschulen, Oberschulen, Stadtteilschulen, sie heißen ja unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, die sich, die vielleicht mit Blick auf ihre Schülerinnenschaft, selber eine Schülerinnenschaft, die rassistisch diskreditierbar ist, Schulen of Color sind, dass die uns teils mit offenen Armen empfangen und sich darin aber auch eine bestimmte Logik gleichzeitig zeigt, dass nämlich dann oftmals Rassismus auf der Ebene der Schülerinnen und Schülerinneninteraktionen verortet wird, während an den Gymnasien, die sich unabhängig von der tatsächlichen Zusammensetzung der Schülerinnenschaft vielleicht eher als weiße Orte imaginieren, es gar nicht so einfach ist, mit einem solchen Projekt Zugang zu bekommen.
Total. Genau, ne, diese offenen Arme bis hin zu Schließungen oder im Sande verlaufen, weil für uns auch einfach so im Feld sich zeigt, wie eigentlich das Projekt Konya auch sozusagen thematisch wird. Also wenn ich am Gymnasium sozusagen denke, wie auch versucht wird, gar nicht so sehr öffentlich zu machen, dass wir da sind, wohingegen schon andere Schulen, wenn ich jetzt irgendwie an die IGS oder OBS denke, immer auch schon ein Vermissen unsererseits artikuliert wird, also wo auch wirklich gefragt wird, wo wir bleiben, wenn wir beispielsweise irgendwie so 2 Wochen dann doch nicht da sein können. Also auch Schulen, die sich vielleicht auch gewissermaßen irgendwie schmücken mit bestimmten Projekten auch an ihren Schulen und gleichzeitig aber auch eine sehr Verschlossenheit und auch gar nicht so wirklich thematisch ist, weil teilweise auch SchülerInnen, die angefragt werden für Interviews, gar nicht wissen, dass wir da sind.
Da würde ich, glaube ich, anknüpfen wollen, weil ich finde nochmal wichtig, die Ambivalenz. Also Anja, du hast gesagt, die Transparentmachung eben gerade, Bundesförderung öffnet Türen. Und ich würde aus dem GRAL-Projekt nochmal sagen, das ist nicht nur der Fall. Also gerade auch mit Blick auf Personen, die im Kontext von Rassismus bestimmte Erfahrungen machen und weil es eben keine Struktur gibt, in der die Erfahrung grundlegend Platz hat, auch deututlich machen, dass das eher nicht thematisiert werden sollte. Für die ist das teilweise, also das hat dazu geführt, dass eben auch Personen nicht mit uns sprechen, weil sie unsicher sind, was es bedeutet, dass es eine Bundesförderung ist und wie sehr das verknüpft ist eben auch mit den institutionellen Strukturen ihres Arbeitsfeldes oder ihres Professionalisierungsfeldes. Und da diese Unsicherheit tatsächlich eben zu Ängsten führt, sich da auch sichtbar zu machen. Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil das nochmal zeigt, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, wer an der Stelle spricht und oder sprechen könnte oder wollte. Und dass es eben eine Möglichkeit ist, die Institution kann es vielleicht nutzen, auch nochmal mit einer bestimmten Außenwirkung. Aber für die Einzelnen und gerade je nach Erfahrungshorizont kann das eben auch mit dem Gefühl von Riskanz verbunden sein.
Und auf der Ebene der Institution oder der Ministerien merken wir auch im GRAL-Projekt, dass die Riskanz, die du gerade angesprochen hast, auch da so weit geht, dass verschiedene Dokumente der Lehrerinnenbildung, zum Beispiel im Referendariat, Kernlehrpläne, wir keinen Zugang zu diesen bekommen. Also auch da eine Riskanz besteht, die Frage oder diese Unsicherheit, was wollen die jetzt finden, die
die nach Rassismus suchen, Fragezeichen. Wir haben keinen Rassismus im Referendariat. Wir brauchen die Kernlehrpläne irgendwie nicht zur Verfügung zu stellen. Also das sind Dimensionen, die nochmal sichtbar machen, dass sogar diese Wissensordnung, die ihr beschrieben habt, ob es an Gymnasien sind, wo ihr nicht Zugang findet, dass diese Wissensordnung mit der Relevanz von Rassismus sich auch in den Strukturen widerspiegelt. Zum Beispiel thematisch werden von Themen wie Migration, wie Menschenfeindlichkeit, werden für die Hauptreal-Gesamtschulen relevant, werden auch öffentlich auf Webseiten und online dargestellt. Das sind Sachen, mit denen beschäftigen wir uns, setzen wir uns auseinander im Lehramtsstudium für HSG. Und im Gymnasium ist davon wenig zu finden an obligatorischen Pflichtfächern für angehende Lehrerinnen, weil im Gymnasium gibt's das nicht, jetzt zugespitzt gesagt. Also da merkt man schon auch, wie die Lehrerinnenbildung über diese Wissensordnung der Dimension von Rassismus gestaltet ist und welcher Zugang uns dann aber auch zu Dokumenten, auch ausbildungsinternen Dokumenten vorliegt oder auch nicht vorliegt.
Ja, ich finde, das ist wirklich ein Punkt, über den es sich auch noch weiter nachzudenken und gemeinsam zu sprechen lohnt, auch über die beiden Projekte, also die Rassismusrelevanz der unterschiedlichen Schulformen und auch der mit diesen Schulformen verbundenen Bilder, Vorstellungen von Normalität, Bilder über die Schülerinnenschaft, bestimmte Erwartungen, die damit verbunden sind, vielleicht an einem Gymnasium auch an die SchülerInnen, sich eben als besonders fähig zu erweisen, mit welchen Erwartungen oder welchem Zutrauen oder auch Nicht-Zutrauen, während an anderen Schulformen, weiterführenden Schulen, gerade denen ohne gymnasiale Oberstufe, die eine Schule wurde mal in einem Interview als Schule der Hoffnungslosigkeit beschrieben. Und ich glaube, dass sich schon in dieser Logik der Schulform und der Frage, welche Schülerinnenschaft findet sich eigentlich an welcher Schule wieder einerseits und dann an welchen Orten und in welchen Räumen innerhalb dieser Schule, dass das eben mit Rassismus, aber auch mit Klassismus sehr grundlegend zusammenhängt. Und da zeigen sich bei uns im Projekt dann, wenn wir in die Schulen hineinschauen, auch ganz vielfältige Formen nochmal der Einteilung, Kategorisierung, des Platzierens von SchülerInnen in spezifischen Räumen, beispielsweise in DATS-Lernklassen, oder wir sehen ganz viel so Einteilungen in Kategorien wie Meister, Lehrlinge, ForscherInnen, aber auch dann gerade mit Blick auf die IGS so Kurssysteme. Wer findet sich dann eigentlich in sowas wie einem F-Kurs wieder? Also F-Kurs steht für Förderkurs, wo relativ schnell in der teilnehmenden Beobachtung deutlich wurde, da finden sich dann vor allem die SchülerInnen of Color wieder.
Ich hätte jetzt das Bedürfnis, das nochmal zurückzubinden an diesen Ausgangspunkt zur Normalität, zum Gewöhnlichen des Rassismus und daran zurückzubinden, was der Anspruch der Projekte ist, weil ich finde das nochmal wichtig, auch für die Zuhörerin, diesen Blick darauf zu sagen, wenn wir so sprechen über Lehrerinnenbildung, über Schule und die Einblicke in unsere Projekte geben, dass es ja nicht darum geht und dass das der zentrale Punkt ist, dass wir damit irgendwie herausstellen wollen, irgendwie, welche Orte sind die bösen Orte und wie wird das identifizierbar, ne? Sondern dass wirklich dieser Punkt ist, eigentlich durch die Analysen auch nochmal deutlich zu machen, wie grundlegend Rassismus wirkt als Verhältnis und wie sehr sogar die Orte und AkteurInnen, die ihr Bestes geben wollen, ja, also die gar nicht sich, also die gute Absichten haben, dass selbst diese gute Absicht immer involviert ist in diese Bedingungen und dass wir da auch nicht rauskommen und dass wir uns das eben nur in einer bestimmten Weise sehr genau anschauen können, um daraus was auch irgendwie, ja, der Begriff des Lernens, weiß ich nicht, ob der da passt, aber auf jeden Fall andere Entwürfe zu entwickeln. Das finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt, also das ist ja letztlich um die gemeinsame Idee geht, auch wenn wir sagen, Rassismus als das Gewöhnliche und die Analyse des Gewöhnlichen, uns dem anzunähern, was Gesellschaft strukturiert und über diese Annäherung überhaupt Veränderungen denken zu können und entwickeln zu können und da eben das nicht in diese Richtung gehen zu lassen, dass auch wir als Forscherin quasi außerhalb wären und dann auf das Feld schauen und darin das ausmachen. Und das ist, finde ich, ein Spannungsfeld, aus dem wir auch nie richtig rauskommen, weil das passiert natürlich und entsprechend wird das irgendwie deutlich, dass wir uns bestimmte einzelne Aspekte anschauen und die auch irgendwie rassismustheoretisch uns denen annähern. Aber letztlich geht es irgendwie darum, ganz grundlegend zum Beispiel Bildung uns anzuschauen aus einer Perspektive, die deutlich macht, es hat immer mit Rassismus zu tun, egal, auch wenn wir es uns anders wünschen und auch wenn die Akteurinnen ihr Bestes geben, dass es nicht so ist.
Zum Beispiel auch in dem Forschungsprojekt Gral, wo wir uns ja auch irgendwie, wie bei euch, mit der Frage nach Fähigkeit, aber eher anders umschrieben, mit der Frage nach Professionalisierung auseinandersetzen. Also was heißt es eigentlich, eine gute Lehrerin zu sein? Was bedeutet Professionalisierung? Und wenn wir dann aus den Interviews Erfahrungsmomente analysieren, wo dann von unterschiedlichen angehenden LehrerInnen skizziert wird, dass da eine große Sorge besteht, Experten für bestimmte SchülerInnen Gruppen als aufgrund ihrer Lesbarkeit als Lehrerin of Color in den Vordergrund gestellt zu werden und dann wiederum andere Erfahrungsmomente modellierbar werden, wo eine Auseinandersetzung mit dem Rassismus eher abgeschoben wird von, das ist ein Schülerinnenproblem. Also das sagt ja was über die Lehrerinnenbildung aus. Wie kann eine rassismussensible Lehrerinnenbildung fähig machen für eine gute Lehrerin, unabhängig der gesellschaftlichen Positionierung, wo, wenn wir davon ausgehen, Rassismus ist Normalität, Ungewöhnlichkeit und ist in verschiedenen Bereichen, in allen Bereichen irgendwie wirksam, an Professionalisierungsdimensionen zu lernen, ich weiß nicht, ob Lernen wirklich da ein guter Begriff ist, gewahr zu sein, aufmerksam zu werden, dass jede Lehrerin unabhängig ihrer Positionierung professionalisiert wird unter Bedingungen von Rassismus und es dann nicht eine Abschiebung in sogenannte Expertinnen, die dann mit den so und so SchülerInnen arbeiten können, in den so und so Fächern. Weil da merkt man ja auch dann eine Verhinderungsbedingung von Rassismus, die einigen Lehrerinnen of Color gar nicht die Möglichkeit gibt, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen und pädagogischen Konzepten, sondern weil sie immer wieder als Expertin aufgerufen werden für eine bestimmte nazioethnokulturelle Gruppe, so wie Paul Mitscherill das ja auch formt mit dem Konzept der nazioethnokulturellen Zugehörigkeitsordnung, dass da Imaginationen sind. Da habt ihr ja auch gerade drüber gesprochen, welche Phantasmen und Imaginationen gehen eigentlich in den Alltäglichkeiten in Schul- und Lehrerinnenbildung eigentlich mit einher.
Vielleicht könnten wir aber für unsere ZuhörerInnen noch mal einen kleinen Verweis machen, was mit nazio-ethno-kulturell sozusagen in dem Sinne gemeint ist, um es auch vielleicht noch mal sozusagen zu übersetzen. Und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen jetzt gerade die Schwierigkeit, auch hier irgendwie dann zu dem Schluss irgendwie dieser Folge zu kommen, genau, die sich ja beschäftigt hat, damit aus genau solchen politischen und gesellschaftlichen Kontexten die beiden Projekte hier entstanden sind. Gleichzeitig aber auch mit was für einem Rassismusverständnis, ne? Roja, du hast nochmal gerade die Normalisierung und die Gewöhnlichkeit und die Involvierung da drin nochmal verdeutlicht.
Vielleicht müssen wir, weil du nochmal die gesellschaftlichen Bedingungen aufgerufen hast, vielleicht müssen wir schon auch hier nochmal die Einlassung machen, dass sich auch die Verhältnisse da an bestimmten Stellen geändert haben und dass wir ja auch, glaube ich, deutlich machen müssen, dass wir damit nicht aus dem Blick geraten lassen wollen, dass es auch viele Praktiken gibt, die gar nicht mehr sich so sehr auch in dem normalen, in dem routinierten irgendwie so da niederlegen und darauf reduziert werden können, sondern dass ja auch offene rassistische Praktiken, Sprechweisen, Handlungsweisen eine große Rolle spielen und das wäre einfach nur, kam mir nur noch mal gerade in den Sinn zu sagen, ja, also die Grundlage unserer Projekte ist auch das viel grundlegender zu analysieren und zugleich mit dem Wissen um diese andere Ebene.
Ich würde auch noch einmal anknüpfen an das, Roja, was du gerade angesprochen hast, also das Subjektiviertsein im Rassismus, was eben auch LehrerInnen betrifft. Und das ist, passiert ja in der Gleichzeitigkeit auch in einem oder mit einem Subjektiviertsein in Schule. Also weil auch alle LehrerInnen ja auch Erfahrungen als SchülerInnen in dieser Institution haben. Und ich würde sagen, dann aber Teil dieses Systems zu sein, Teil der schulischen Routinen, Abläufe, Logiken zu sein, diese vielleicht auch mit zu verantworten, das ist, glaube ich, gar nicht leicht. Das sehen wir gerade auch, wenn es dann darum geht, so erste Ergebnisse oder Analysen aus dem Projekt ins Gespräch zu bringen, wiederum mit Schulen. Und es dann aber nicht so sehr darum geht, irgendwie einzelne Situationen oder so zu besprechen, sondern eher die strukturelle Dimension von Schule und auch Einteilungslogiken oder Kategorisierungen zu besprechen, weil es da häufig dann eher Formen auch der Distanzierung oder der Abwehr geht, solche Perspektiven sozusagen auf die eigene Schulpraxis, die eben ja durch die Personen vor Ort verantwortet wird, gestaltet wird, mit Leben gefüllt wird, die überhaupt zum Thema zu machen und besprechbar zu machen. Ganz eigene Frage ist, wie die sich auch in unseren Feldern widerspiegeln und dort deutlich werden.
Und was hat diese Normalisierung rechter Positionen, also die gesamtgesellschaftlich aktuelle Lage der Verhärtung auch der Zustände damit zu tun, welche Abwehrmechanismen oder Distanzierungspraktiken von den Akteuren im Feld uns begegnen, wenn wir mit unseren Forschungsergebnissen, Zwischenergebnissen in den Gesprächen zum Thema Rassismus in ein Gespräch kommen wollen. Also welche Rassismusverständnisse zirkulieren gleichzeitig. Und das, was du auch nochmal angesprochen hattest, Anja und du, Sonja, mit diesen Kategorisierungen der Klassen, wenn wir jetzt nochmal auf eine allgemeinere Ebene gehen, sehen wir, das ist insofern auch rassismusrelevant, weil Rassismus ordnet. Es ordnet und hierarchisiert. Und diese Hierarchisierung und Einordnung, die kann aufgrund von Klassenordnungen, die kann aufgrund von wer ist Expertin, wer ist nicht Expertin. Also da sehen wir die übergeordnete Ebene von Rassismus als relevante Dimension der Normalität, die gar nicht eine Absicht braucht, einen TäterInnen braucht, sondern einfach wirkt in den Strukturen. Und was macht diese Wirkung, was macht diese Wirkmacht eigentlich mit den Dynamiken im Feld?
Genau, und dann wird deutlich, dass diese Einteilungslogiken in Schule oder diese Kategorien, wo man ja vielleicht erst auf den ersten Blick irgendwie sagen kann, bei den Begriffen, die gerade so auftauchten, ist noch keine Hierarchie erkennbar. Aber beim genauen Reinzoomen wird eben deutlich, dass es eine Hierarchisierung gibt und dass die auch für die SchülerInnen, für die Kinder und Jugendlichen sehr spürbar ist und deutlich wird, welche Räume oder welche Zuordnung, welche Platzierung im Kontext von Schule ja eigentlich eher oben angesiedelt sind sozusagen und welches eher marginalisierte und abgewertete Räume darstellen.
Und das dann den Rückschluss auf die eigene Position in der Gesellschaft, weil das ist ja eben nicht nur in Schule, sondern darüber wird eine Rolle in Gesellschaft auch eingenommen letztlich.
An dieser Stelle können wir mal für heute einen Punkt setzen, also die Frage nach der Spürbarkeit, nach der Positionierung, nach was wird normalisiert, also was macht das eigentlich mit den Dynamiken im Feld Schule und Lehrerinnenbildung und was bedeutet das für die Personen, die als LehrerInnen, die als SchülerInnen, die als Schulleitung oder Sekretariatsangestellte im Feld sind und mit dieser Perspektive möchten wir in der nächsten Folge über diese Dynamiken sprechen zum Thema Rassismus und Affekte und Angst im Kontext von Schule und Lehrerinnenbildung. Wir haben für euch unter den Shownotes zum Beispiel den Punkt zur nazio-ethnokulturellen Zugehörigkeitsordnung auch hinterlegt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst eine Bewertung da. Das hilft uns ungemein, neue Hörerinnen zu erreichen. Und an dieser Stelle würde ich mich bedanken wollen bei Safira und Anja.
Danke euch.
Genau. Danke ebenso.
Danke auch von mir.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle, die verlinkt sind. Ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail schreiben, vielleicht auch einen Brief, da freuen wir uns drüber. Und bis dahin bleibt voller Neugier und Fragen.
Bis dann. Tschüss.